Nun der Predigttext, wie das schon angedeutet wurde, kommt aus dem Matthäusevangelium Kapitel 7. Es ist heute der 12. Vers, aber für den Zusammenhang lese ich gern mit euch Vers 12 bis 14. Matthäus 7, Vers 12 bis 14. Und das ist das Wort Gottes. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort, wir danken dir für das, was du uns sagen wirst, zu verstehen, zu geben wirst. Wir bitten dich darum, Herr, dass du unsere Herzen so öffnest, dass wir verstehen und dass wir bereit werden, dir zu gehorchen, wo wir das erkennen. Danke, Herr, dass du redest und nicht schweigst. Und ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wir sind ja jetzt schon einige Zeit damit beschäftigt, durch das Matthäusevangelium zu gehen, einige Monate. Und wenn ich euch jetzt darum eine Frage stelle, die folgende Frage, dann könnt ihr sicher besser oder auch zutreffender darauf antworten als noch vor einigen Monaten. Die Frage ist, wozu hat Jesus eigentlich die Bergpredigt gehalten? Wozu hat er diese Predigt gehalten? Worum geht es in diesem längeren Lehrteil im Matthäusevangelium? Wir könnten auch so fragen, worum geht es überhaupt in der Bibel? Denn die Bergpredigt könnten wir eigentlich als eine kleine Bibel in der Bibel bezeichnen. Ich frage die Kinder, habt ihr das euch schon einmal überlegt? Oder hat dich schon jemand einmal gefragt, wovon handelt eigentlich die Bibel? Worum geht's in der Bibel? Meistens sagen die Leute ja etwas wie, die Bibel ist ein altes Geschichtsbuch. Oder sie ist ein Buch, das sagt, wie die Menschen leben müssen. Sie sagt, dass man gut sein muss, damit Gott zufrieden ist mit uns. Habt ihr das so oder ähnlich schon einmal gehört? Ähnlich sagt man dann auch über die Bergpredigt. Sie sagt uns, oder in ihr sagt uns der Herr Jesus, wie man als Christ leben sollte. Wie das Leben gelingen kann. Oder wie die Menschen Frieden untereinander haben können. Und so weiter. Gläubige sagen vielleicht eher etwas wie, Jesus sagt uns in der Bergpredigt, wie wahre Frömmigkeit aussieht und wie sie gelebt wird oder was wahre Liebe ist. Ich denke, all das Gesagte, das hat auch etwas Wahres an sich. Aber es ist nicht das Eigentliche. Es ist nicht die Hauptsache. Zur Hauptsache handelt die Bergpredigt, so wie auch die ganze Bibel, davon, nicht wie wir Menschen gut sein sollen oder können, sondern die Bibel handelt davon und auch die Bergpredigt, dass wir nicht gut sind und dass wir es auch nicht sein können und dass wir deshalb verloren sind, wenn nicht ein Erlöser für uns gefunden wird. Das ist die Hauptaussage der Bergpredigt und der ganzen Bibel. Jesus hat die Bergpredigt gehalten, um uns vor allem das verstehen zu lassen. Und zu diesem Zweck spricht er dann auch in der Bergpredigt am meisten über das Gesetz Gottes. Nach einer Einführung am Anfang, ganz am Anfang der Bergpredigt, über das Königreich der Himmel und über seine Bürger, da beginnt er dann in Kapitel 5, Vers 17 über das Gesetz zu sprechen. Und er erklärt da, dass auch mit seinem Kommen das Gesetz und seine Gültigkeit bestehen bleibt. Das Gesetz ist nicht aufgehoben mit dem Kommen Jesu, sondern es bleibt bestehen. Und er sagt, dass er nicht gekommen ist, um es abzuschaffen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um zu zeigen, wie wir das Gesetz richtig verstehen und richtig anwenden müssen. Unsere Gerechtigkeit, sagt er, unsere Gerechtigkeit, das ist unser Umgang mit dem Gesetz und damit unsere Frömmigkeit, muss besser sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Sonst können wir nicht in das Königreich der Himmel eingehen. Ist nicht möglich. Und die Hauptrolle der Bergpredigt ist, uns eben dies verstehen zu lassen. Die Bergpredigt ist eben nicht, wie viele meinen, ein Programm zu einem guten Leben. Sie ist vielmehr dazu gegeben, um zu zeigen, dass wir Menschen das gute Leben nicht leben können, dass wir damit völlig überfordert sind. Ein herausragendes Beispiel, das Jesus dafür gebraucht, ist ja das Wort vom Ehebruch. Du hast die Ehe schon gebrochen in deinem Herzen, wenn du jemanden von anderem Geschlecht nur begehrlich ansiehst. Das kannst du nicht halten, das nicht zu tun. Das kannst du nicht vollkommen halten. Das 10. Gebot sagt, du sollst nicht begehren, was Gott dir nicht gegeben hat. Nun, wie können wir das verhindern, nicht zu begehren? Wie können wir unser Begehren abschalten, wenn es sich meldet? Hast du das einmal überlegt? Wir können es nicht. Kinder, stellt euch einmal vor, ihr bekommt plötzlich große Lust auf ein Eis oder auf Schokolade. Und da gehst du zur Mutter und sagst ihr das. Und da kommt deine Mutter und sagt, hör sofort auf, Lust zu haben. Hast du das schon erlebt? Ich glaube nicht. Die Mutter sagt eher, nein, du bekommst kein Eis oder keine Schokolade jetzt. Und das kann schwer sein, oder nicht, jetzt damit umzugehen. Warum? Weil es schwer ist, deine Lust abzuschalten. Das kannst du nicht einfach abschalten. Der junge Mann, der Jesus fragte, wie wir das in der Schriftlesung gehört haben, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Er bekam zur Antwort von Jesus, was bekam er zur Antwort? Ja, Jesus sagte, du musst nur an mich glauben, dann ist alles gut. Nein, Jesus sagt, halte die Gebote. Und dann zählt Jesus ihm alle auf, außer eines. Das 10. Das hat er ihm nicht aufgezählt. Und der Mann sagte darum, ich habe alle gehalten von meiner Kindheit an. Und Jesus musste ihm zeigen, dass er sich irrt. Er hat nämlich nicht alle gehalten. Und Jesus sagte ihm aber nicht, ah, das hast du nicht getan. Sondern er sagt ihm, gib deine Reichtümer den Armen. Und so ließ er den Mann eben bei sich selbst erkennen, dass er das 10. Gebot nicht halten kann. weil er mit seinem Begehren an diesen Dingen hängt. Und Jesus tat das eben, um ihn erfahren zu lassen, dass er es nicht kann. Und der Mann ging traurig weg. Etwas Ähnliches macht der Herr mit uns in der Bergpredigt, wie er mit diesem Mann gemacht hat. Er lässt uns verstehen, dass wir unfähig sind, gut zu leben. Das heißt, sündlos zu leben. Wir können nicht aus eigener Kraft falsches Begehren verhindern, keinen Groll im Herzen haben, schwierige Mitmenschen lieben, nicht heucheln, Gott immer und bedingungslos vertrauen. Ein Mensch, der denkt, er könne einfach die Bergpredigt lesen und er hätte dann eine gute Anleitung für ein gutes Leben, der er nur zu folgen braucht, der muss erkennen, dass er damit komplett überfordert ist. Und deshalb spricht Jesus jetzt in diesem 12. Vers über die Zusammenfassung seiner Lehre über das Gesetz. Das ist die Zusammenfassung seiner Lehre über das Gesetz, Vers 12. Er sagt, nun oder deshalb, alles was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Vers 12 fasst zusammen, was Jesus über das Gesetz und seine Anwendung lehrte. Und dieser Vers, Vers 12, der ist euch sicher bekannt. Von vielleicht nicht einmal nur aus der Bibel, sondern auch von anderswo. Dieser Vers wird oft die goldene Regel genannt. Die goldene Regel oder die goldene Lebensregel. Alles, was ihr wollt, dass die Leute auch euch tun, das tut ihnen auch. Es gibt einen mehr weltlichen Spruch, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Da hat man das ins Negative umgedreht. Die goldene Regel. Das klingt zunächst wie eine perfekte Lebensregel, oder nicht? Und das wäre sie auch, wenn sie nicht an unserem Unvermögen scheitern würde. Ich nenne diese Regel deshalb etwas anders. Ich nenne sie etwas ironisch die goldene Überforderung. Es ist eine goldene Überforderung. Und ich will euch zeigen, warum. Jesus sagt, dass diese goldene Regel das Gesetz und die Propheten zusammenfasst. Und das könnte zunächst so klingen, als wäre das recht einfach. So als würde uns gesagt, du musst nur die Menschen so behandeln, wie du auch behandelt werden willst. Und schon hast du das ganze Gesetz erfüllt und gehalten. Aber was Jesus hier sagt, eigentlich ist, dass das Gesetz und die Propheten definieren, wie wir die Menschen behandeln sollen und wie wir eigentlich ja auch behandelt werden sollen. Das Gesetz und die Propheten definieren das, wie wir die Menschen behandeln sollen. Das Gesetz und die Propheten, die sind eigentlich ein und dieselbe Sache. Manchmal wird es so als Sammelbegriff gebraucht für das Alte Testament. Die Propheten sagen nichts anderes oder Zusätzliches zu dem, was das Gesetz sagt. Die Propheten haben immer das Gesetz bestätigt oder sie klagten anhand vom Gesetz diejenigen an, die es nicht hielten. Und dazu gaben sie Verheißungen von Gottes kommender Erlösung. Das ist das Gesetz und die Propheten. Das Gesetz ist gegeben worden, um zu beschreiben, wie ein heiliges Leben aussehen soll. Das Gesetz beschreibt, was vollkommene Liebe ist. Wer wahrhaftig liebt, der wird so leben, wie es das Gesetz beschreibt und verlangt. Der Gesetzeslehrer, der von Jesus gefragt wurde, was steht in dem Gesetz geschrieben? Was liest du? Der antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Also das Gesetz sagt, Gott lieben und deinen Nächsten lieben. Vollkommen. Und der Apostel Paulus führt dasselbe auch aus in Römer 13, Vers 8. Bleibt niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Das Gebot nämlich, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst mich nicht begehren. Und was es sonst noch an Geboten gibt, wird in dem einen Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe fügt dem Nächsten nichts Böses zu. Des Gesetzes Erfüllung ist also die Liebe. Mit anderen Worten, was wir Gott und den Mitmenschen schulden, ist die Liebe. Das Gesetz sagt in den ersten vier Geboten, wie man Gott vollkommen liebt. Und in den anderen sechs, wie man den Mitmenschen vollkommen liebt. Das Gesetz sagt also, Gott lieben wir, indem wir ihn allein anbeten. Kein selbsterdachtes Bild von ihm machen, seinen Namen nicht missbrauchen und seinen Tag der Anbetung heilig halten, besonders halten. Den Mitmenschen lieben wir, indem wir seine gottgegebene Autorität ehren, ihr Leben fördern, absolut treu sind, nichts von ihm wegnehmen, was uns nicht gehört, was ihm gehört, nichts Schlechtes über sie reden und nichts von ihnen begehren, sie nicht beneiden. Und unser Gott sagt, meine Ordnungen und Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin der Herr. Und dieser Satz wird im Neuen Testament dreimal wiederholt. Lukas 10, Vers 28, Römer 10, Vers 5 und Galater 3, Vers 12. Und wo Paulus diesen Satz zitiert, da tut er das beide Male, um zu zeigen, dass durch das Gesetz überhaupt niemand das Leben erreichen kann. Das Alte Testament, da sagt Gott, wer das Gesetz hält, der wird leben. Und Paulus sagt, zitiert das und sagt aber, dass niemand Leben haben kann, weil er es nicht halten kann. Und Jesus sagt, als er mit dem Gesetzeslehrer spricht, tu dies und du wirst leben. Nicht deshalb, weil der Mann das tatsächlich erreichen könnte, sondern weil er ihn selbst erfahren lassen will, dass er darin scheitern wird. Wie ich schon versuchte zu zeigen, tut Jesus in der Bergpredigt und zusammenfassend dann hier in Vers 12, tut er dasselbe. Wir sollen erkennen, dass wir nicht vollkommen lieben können. Dazu braucht Gott ganz viel Platz in der Bibel. Und daran müssen wir immer wieder erinnert werden. Wir können nicht vollkommen lieben. Und deshalb scheitern wir darin, das Gesetz und die Propheten zu erfüllen, um das Leben zu haben. Wenn der Herr sagt, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen auch, dann können wir uns fragen, was erwarte ich von den Mitmenschen eigentlich? Eigentlich doch, dass ich vollkommen geliebt werde, oder nicht? Ich meine, wenn wir diesen Satz, diese goldene Regel so allgemein aufstellen, wie wir das oft hören, da klingt sie sehr gut. Jedermann kann dem zustimmen, oder nicht? Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen auch. Dem könnte auch jeder zustimmen, der unseren Glauben nicht teilt. Nicht nur alle nicht reformierten Christen, sondern auch orthodoxe Juden würden dem zustimmen. Moslems, Buddhisten, Hindus, die haben ähnliche Aussagen in ihren Schriften. Wenn du aber eben konkret überlegst, was es heißt, Gottes Gesetz, das auch die Propheten vor Jesus bestätigten, vollkommen zu halten, um Gott und Mitmenschen zu lieben, dann merkst du bald, dass du auf diese Weise nicht das Leben erreichen kannst. Und das ist die erste Absicht Jesu mit diesem Satz. Er will und muss uns Menschen dahin bringen, dass wir unseren absoluten geistlichen Bankrott erkennen. Wir können nicht wirklich gut sein und Gottes Willen erfüllen. Und so erfüllt das Gesetz seinen sogenannten ersten Gebrauch. Der erste Gebrauch des Gesetzes. Es offenbart unsere Sünde und treibt uns zu Christus, zu unserem Erlöser. Und es ist wiederum kein Zufall, dass Jesus dem Vers 12 gleich die Aussagen Vers 13 und 14 folgen lässt. Vielleicht habt ihr das auch überlegt, warum kommt das gleich so hintereinander? Geht ein durch die enge Pforte, die schmale Tür, der Weg, der zum Verderben führt, ist breit, derjenige zum Leben ist schmal. Warum kommt das jetzt gleich hier hinter dieser Lebensregel? Mit der engen Pforte ist hier nicht gemeint, dass es schwierig ist, das Gesetz zu halten, so dass man sich durch diese enge Tür sozusagen reindrängen muss. Sondern die enge Pforte ist der Weg der Selbsterkenntnis und der Umkehr zu Christus. Wir erkennen, dass das Gesetz uns aufzeigt, dass wir verlorene Sünder sind, die Gott niemals gefallen können. Und das treibt uns dazu, uns zu demütigen, unser Unvermögen zu bekennen und uns als Christus, als Erlöser zu klammern. Und diese Pforte ist eng. Und es ist schwierig, da reinzukommen. Nicht, weil Gott es schwierig gemacht hat, sondern weil wir es uns durch unseren Stolz so schwierig machen. Wir sind zu stolz, unsere Sünde einfach so zu bekennen und zu Christus zu gehen und sagen, ich bin nichts, ich kann nichts, ich brauche dich, meinen Erlöser. Und wir sind nicht mehr zu stolz, wenn wir alles ablegen und in diese enge Pforte hineingehen. Wir glauben viel zu lange, dass wir selbst etwas Gutes leisten können, um das Leben zu erlangen. Also diese goldene Regel, ja, das können wir schon irgendwie. Bis wir wie der verlorene Sohn beim Schweinetrog landen. Bis wir an unserem Glauben an uns selbst scheitern. Eines meiner Lieblingszitate von Johannes Calvin stammt aus der großartigen Eröffnung seiner Institutio, seines Magnum Opus sozusagen, die Eröffnung, die Calvin geschrieben hat mit 27 Jahren. Da beginnt er mit der Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis und erklärt, wie die beiden einander bedingen. Und da schreibt er, der Mensch kann auf keinen Fall dazu kommen, sich selbst wahrhaft zu erkennen, wenn er nicht zuvor Gottes Angesicht geschaut hat und dann von dieser Schau aus dazu übergeht, sich selbst anzusehen. Denn uns ist ja ein mächtiger Hochmut geradezu angeboren und darum kommen wir uns stets durchaus untadelig, weise und heilig vor. Wenn uns nicht handgreifliche Beweise unsere Ungerechtigkeit, Beflecktheit, Torheit und Unreinheit vor Augen halten und uns so überführen. Ja, auf diese Weise muss uns diese goldene Lebensregel zuerst eine goldene Überforderung sein, damit wir unsere Unfähigkeit zum geistlich Guten wahrhaft erkennen. Das muss einmal, ein erstes Mal und dann immer wieder geschehen. Wenn wir ein erstes Mal auf Christus als Retter vertrauen, es mag in der Kindheit sein oder später im Leben, und dann immer wieder, weil wir immer wieder an den Punkt geführt werden müssen, wo wir unsere Schwachheit und unser Unvermögen erkennen. Gott lässt Dinge in unser Leben hineinkommen, damit eben das geschieht. Damit wir unsere eigene Schwachheit, unser Unvermögen erkennen. Und nun, nachdem wir erkennen, dass wir nicht fähig sind, das Gesetz und die Propheten zu erfüllen, die goldene Regel zu halten, sollten wir unbedingt auch festhalten, dass wir nicht hoffnungslos sind. Darüber habe ich noch wenig gesagt jetzt. Ihr kennt das ja, aber man muss das immer wieder wiederholen. Wir haben die Hoffnung, die einzige Hoffnung auf Leben, wenn wir uns an den einzigen hängen, der die goldene Regel in allem erfüllt hat. Dadurch kann er unser Erlöser sein. Jesus hat das Gesetz und die Propheten vollkommen erfüllt. Er hat Gott und die Menschen so geliebt, wie das Gesetz es vorschreibt. Perfekt, ohne Sünde. Als Gottes Sohn war er immer schon vollkommen. Und seine Vollkommenheit als Mensch musste er nicht für sich leben, um von Gott akzeptiert zu werden, sondern er hat sie als unser Stellvertreter für uns gelebt und dadurch unsere Annahme bei Gott verdient. Weil Jesus Christus das in so vollkommener Weise gemacht hat, ist er unser vollkommener Erlöser, der alles für uns erworben hat, was wir brauchen, um von Gott angenommen zu werden. Ein für allemal, es muss nichts mehr geschehen danach. Seine Gerechtigkeit wird uns angerechnet. In der Theologie nennt man seinen vollkommenen Gehorsam, den vollkommenen Gehorsam Christi, im Halten des Gesetzes nennt man das den aktiven Gehorsam Christi. Man unterscheidet das, ist manchmal etwas künstlich, diese Unterscheidung, aber es ist auch eine gute Unterscheidung zwischen dem aktiven Gehorsam Christi, das vollkommene Haltung, das Halten des Gesetzes, und dem passiven Gehorsam Christi, das ist sein Leiden, durch das er die Bestrafung für unsere Sünde stellvertretend getragen hat. Diese beiden, der aktive und der passive Gehorsam, gehören untrennbar zusammen. Dadurch hat Christus uns das Heil verdient, erworben und rechnet es uns jetzt an. Wenn wir uns auf Jesus als unseren Erlöser berufen, dann wird uns das geschenkt. Beides, die Vergebung der Sünde und der Zuspruch, dass das Gesetz an unserer Stelle bereits erfüllt ist. Es bleibt aber noch eine Sache zu sagen. Wir können ja nicht denken, ja, Jesus hat alles für mich erfüllt, jetzt muss ich mich überhaupt nicht mehr bemühen, irgendetwas Gutes zu tun. Jesus hat das ja schon alles für mich getan. Der Herr hat uns die goldene Regel nämlich doch auch dazu gegeben, dass wir uns daran halten und so leben, wie er es uns vorgelebt hat. Das dürfen wir nicht weglassen, wenn wir einmal erlöst sind. Wenn das Gesetz in seinem sogenannten ersten Gebrauch zu Christus geführt hat, dann tritt der sogenannte dritte Gebrauch in Kraft. Das Gesetz ist uns auch als Regel zu einem gottgefälligen Leben gegeben. Eine Vorlage für ein gottgefälliges Leben. Der Herr hat uns als seinen Jüngern den Heiligen Geist gesandt, Und dieser verändert uns fortwährend und er begabt uns dazu, dass wir Gottes Gebote mehr und mehr halten können. Wir werden diese goldene Regel in unserem irdischen Leben niemals perfekt umsetzen. Das ist klar. Aber wir werden mehr und mehr die Frucht des Geistes tragen. Da kommen diese Dinge zum Vorschein. Danach sollen wir auch streben, danach sollen wir uns ausstrecken, wie Paulus sagt. Vollendet euer Heil mit Furcht und Zittern. Setzt alles daran, gut zu leben. Diese Frucht des Geistes zu haben in eurem Leben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet, sagt Paulus im Galater 5, 22 und 23. Das geht natürlich nicht spielend. Es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf, als Christ ein gutes Leben zu führen, der Versuchung zur Sünde zu widerstehen. Paulus schrieb das einige Verse vor diesem 22. Vers 16 von Galater 5. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch, diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Es ist ein Kampf. Mit anderen Worten gesagt, wir werden in unserem Leben als Christen immer wieder zwischen dem ersten und dem dritten Gebrauch des Gesetzes sozusagen hin und her pendeln, oder nicht? Wir werden uns oft bemühen, nach der Liebesregel zu leben, andere zu lieben, wie wir selbst geliebt werden wollen. Und wir werden darin scheitern, weil wir schwach sind. Die verbleibende Sünde in uns wird uns immer wieder mal zu Fall bringen. Wir werden verführt, wir werden auf uns selbst vertrauen oder wir werden vielleicht auch einmal aufhören, eine Zeit lang den guten Kampf zu kämpfen. Und dann werden wir durch den Heiligen Geist an den Punkt geführt, wo wir uns selbst erkennen. Immer wieder einmal. Und dann müssen wir uns demütigen, Schwachheit und Sünde bekennen und den Herrn anrufen, dass er uns von Neuem befähigt und stärkt, ihn und den Nächsten richtig zu lieben. Lasst uns das üben. Lasst uns nicht auf halbem Weg stehen bleiben, indem wir einfach nur unsere Schwachheit bekennen. Ja, wir sind Sünder, es ist halt so. Sondern immer wieder aufstehen und in der Kraft Christi lieben. Und das könnte dann auch so aussehen, dass wir nicht zum Bruder oder zur Schwester sagen, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du dies oder das tun. Es ist nicht unsere Aufgabe, das zu sagen oder zu denken, sondern wir wollen stattdessen sagen, weil ich dich liebe, will ich dir das tun, was ich mir von dir wünschen würde. Amen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns die Kraft deines Geistes gegeben hast, in uns ausgegossen hast, damit wir nach dieser goldenen Regel grundsätzlich leben können. Und dass du aber auch barmherzig bist mit unserer Schwachheit und uns aufhilfst, wenn wir fallen, uns von Neuem auf diese enge, auf diesen schmalen Weg stellst, damit wir dir nachfolgen können in Liebe zu dir und zum Nächsten. Amen.